Ich habe Ihnen meine Frau mitgebracht, damit es nicht so langweilig wird, damit Sie nicht einschlafen. Mit ihr wird es einfach ein wenig lebendiger und spannender. Wir hören hinein in die biblische Geschichte aus dem ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Es beginnt mit dem uns allen bekannten Abraham. Die hatten ein Problem.
Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar.
Abraham hatte von Gott den Ruf bekommen, seine Heimat zu verlassen, in ein neues Land zu ziehen, das ich dir zeigen werde. Das war schon eine sehr nebulöse Dienstanweisung. Er wusste gar nicht, welches Ziel er in sein Navi eingeben soll. Es war so eine Reise ins Blaue, ins Ungewisse. Aber eine Zusage, ein Versprechen hatte er von Gott. Ich will dir viele Kinder schenken, ich will dich zu einem großen Volk machen. Jetzt waren sie in dem neuen Land angekommen und jetzt wurde der Kinderwunsch oder die Kindersehnsucht immer drängender. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Monat für Monat hat plötzlich Sarah: Abraham, du musst kommen, du musst dir heute Zeit nehmen, so musst du mir ins Bett, mein Eisprung ist da, jetzt müssen wir endlich schauen, dass es klappt. Monat für Monat, Jahr für Jahr vergeht und es klappt einfach nicht. Auch mit Hormonbehandlung oder externe Befruchtung im Reagenzglas, wenn es das gegeben hätte, es klappt alles nicht und die beiden werden alt und älter. Über 80 Jahre war er inzwischen. Wir können nur erahnen, welch eine Not das für ein Ehepaar sein kann, es sei denn, es ist jemand unter uns, der dieses Problem aus eigener Erfahrung kennt, was das für ein Schmerz sein kann, wenn man sich sehnlichst ein Kind wünscht und es klappt nicht. Und für die Menschen damals war es eigentlich noch existenzieller als heute, denn eine Rentenversicherung gab es nicht. Die Kinder waren auch gleichzeitig die Altersvorsorge und ja, wenn mit mir das Leben aufhört und es gibt keine Nachkommen, das ist ja trostlos.
Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Ich habe eine Idee. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger.
Das erste Beispiel der Menschheitsgeschichte für Leihmutterschaft. Wie wir wissen, in Deutschland verboten, aber es gibt viele Männer, Ehepaare, die in die Ukraine verreisen, weil es dort erlaubt ist. Und dann trägt eine ukrainische Frau ein Kind für ein deutsches Ehepaar aus. Hagar war eine Sklavin, eine Leibeigene. Sie hatte keine eigenen Rechte. Sie war der Besitz von Abraham. Und es war möglich, wenn also Sarah, seine Frau, kein Kind bekommen konnte, dass die Magd, die Sklavin, die Leibeigene geschwängert wird und stellvertretend für die unfruchtbare Frau ein Kind zur Welt bringt und diese Sklavin das Kind in den Schoß der Frau hineingebiert und dann gehört es vom ersten Lebenszeichen an dieser Herrin. Es ist nicht das Kind der Hagar, es ist dann das Kind der Sarah. Diese Geschichte hat nichts mit Ehebruch zu tun. Abraham war seiner Frau nicht untreu geworden. Sarah hatte ihm ja das als letzten Ausweg angetragen. Das Problem war ein anderes. nicht eine moralisch fragwürdige Geschichte. Moralisch fragwürdig war das Ganze nicht. Das Problem lag darin, sie hatten ihr Gottvertrauen aufgegeben. Und das ist doch ein Denken, ich vermute, dass jeder von uns mehr oder weniger kennt. Wenn auf Gott kein Verlass ist, müssen wir die Sache einfach selber in die Hand nehmen. Wir hören weiter.
Als Hagar merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab.
Hagar fand das gar nicht diskriminierend, dass sie als Sklavin jetzt auch noch dazu herhalten muss, sage ich jetzt einmal. Sie fühlte sich gewürdigt, geadelt, dass sie jetzt das, was die eigene Frau nicht auf die Wege bringt, für Abraham ein Kind zur Welt bringen darf. Jetzt ist sie geadelt, Mutter eines Nachkommens zu sein. Jetzt triumphiert sie über die Herrin, über die Sarah, schaut auf sie herab, nicht nur innerlich, sie demütigt Sarah und führt sich auf, als wäre sie jetzt die Herrin und die Sarah der Loser, die Dumme. Und das lässt sich Sarah nicht bieten.
Da sagte Sarai zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Und kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete seiner Frau: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst.
Ein Konkurrenzkampf, ein Machtkampf. Jetzt müsste das zweite Ding noch reinkommen. Danke. Ein Machtkampf, ein Konkurrenzkampf entsteht zwischen den beiden Frauen. Wer hat die besseren Karten? Wer steht in der Gunst des Abraham? Sarai fordert ihren Mann auf, klar Stellung zu beziehen. Und das macht er. Das ist anerkennenswert in der Situation. Die Versuchung ist ja groß, jetzt die werdende Mutter mehr zu lieben als die eigene Frau. Nein, er steht weiterhin treu zu seiner Frau. Sie bekommt Rückendeckung von ihrem Mann und weist Hagar, die Sklavin, in ihre Schranken. Daraufhin
behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese eines Tages einfach davonlief.
Jetzt wird's knifflig. Hagar haut ab. Hagar läuft weg. Das ist schon schlimm genug. Aber damit ist der Nachkomme auch weg. Jetzt stehen sie wieder leer da, kinderlos. Ziemlich blöd. Ich kann mir folgendes Gespräch zwischen Abraham und Sarah vorstellen. Abraham zu seiner Frau: Jetzt hast du wohl den Bogen überspannt. Das haben wir jetzt davon, dass sie abgehauen ist. Jetzt haben wir doch keine Nachfolger und keinen Erben. Und Sarah: Jetzt bin ich wieder schuld. Zuerst bin ich schuld, dass wir keine Kinder kriegen. Und jetzt bin ich schuld, dass diese aufgeblasene Ziege abhaut. Szenenwechsel.
Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarai, wo kommst du her und wo gehst du hin? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.
Eine Frau auf der Flucht. Davon gibt es derzeit Millionen. Ich denke an die Menschen in Israel und im Gaza, an die Menschen in der Ukraine und in Aserbaidschan, an die Menschen überall dort, wo Erdbeben sind, in Nepal, Kalifornien, auf den Fidschi-Inseln. Es gibt so viele lebensbedrohliche Situationen und so viele Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Verzweifelt, erschöpft, voller Angst. Ich habe hier den Satz stehen, Flucht ist auch keine Lösung. Das gilt nicht für die Menschen, deren Leben bedroht ist, deren Menschen vor Krieg und Terror fliehen, um ihre nackte Haut zu retten. Der Satz gilt uns und ich erkläre ihn gleich. Hagar ist am Ende ihrer Kräfte, bedürftig nach Schutz und Zuwendung und nach frischem Wasser und Trost. Sie verweilt an einer Wasserquelle. Ohne Wasser würde sie verdursten. Und da gibt's, wie wir alle wissen, keinen Getränkemarkt in der Nähe. Gott sieht ihre Not und Verzweiflung. Er schickt einen Engel. Er fragt nach ihr.
Wo kommst du her? Und wo gehst du hin?
Der Engel fordert sie heraus, innezuhalten. Ich persönlich befand mich auch einmal in einer bedrohlichen Lebenskrise. Ich ging zwar nicht in die Wüste, aber auf eine einsame Insel, um innezuhalten, für mich zu klären, wo komme ich her und wo will ich hin? Was hat dazu geführt, die Frage, wo komme ich her, was hat dazu geführt, dass ich in so eine Sackgasse geraten bin? Was hat dazu geführt, dass ich so ratlos bin? Hagar könnte denken, Sarah und Abraham sind schuld an meinem Elend. Sarah hat mich unwürdig behandelt. Sie war eifersüchtig und deshalb war sie so gemein zu mir. Abraham hätte mich in Schutz nehmen sollen, wo er doch ein Kind von mir erwartet. Ich bin es doch, die ihm seinen Kinderwunsch erfüllt. Ja, dieses Denken kenne ich auch aus meiner Krisenzeit. Die anderen sind schuld, dass es mir so schlecht geht. Meine Eltern haben mir zu wenig Liebe entgegengebracht. Mein Beruf ist zu anstrengend. Meine Frau hat zu wenig Verständnis für mich. Es ist alles zum Kotzen. Ich möchte am liebsten auf und davon. In den 2 Wochen auf der einsamen Insel habe ich mich nicht nur gefragt, wer ist schuld, sondern auch, und wo will ich hin? Soll ich mich von meiner Frau trennen? Soll ich meinen Beruf aufgeben? Soll ich den Kontakt zu meiner Familie abbrechen? Wird dadurch irgendetwas besser? Ich kam zu der heilsamen Erkenntnis, ich kann niemanden für mein Unglück verantwortlich machen. Niemand hindert mich daran, glücklich zu sein. Ich stehe mir selbst im Weg. Ich will niemand mehr die Schuld geben, wenn es mir schlecht geht. Ich will die Verantwortung für mein Leben übernehmen.
Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael nennen. Das heißt, Gott hat gehört. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast.
Der Engel machte Hagar deutlich, Flucht ist auch keine Lösung. Was ich damals auf der Insel für mich auch so erkannt habe. Haben Sie das auch schon erlebt? Man möchte auf und davon, vor den Problemen weglaufen, ihnen aus dem Weg gehen. Mit dem rede ich nicht mehr. Mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Gott löst Hagars Problem nicht, sondern er macht ihr Mut, sich den Problemen ihres Lebens zu stellen. Ja, und ihr Lieben, und es kostet mitunter sehr viel Mut, sich den Problemen des Lebens zu stellen. Oft lockt als Versuchung davonzulaufen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und der Engel fordert sie auf, zurückzugehen. Der Engel schickt sie zurück zu Abraham und Sarah. Er sagt ihr, ordne dich unter. Boah, da sträubt sich doch alles in uns. Wer will sich schon unterordnen, oder? Ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen. Der Engel sagt ihr, erhebe dich nicht über deine Herrin. Sei dankbar für das Kind, das in deinem Leib heranwächst. Aber bilde dir nichts darauf ein. Frage: Sind Sie glücklich verheiratet? Hoffentlich. Haben Sie gesunde Kinder? Wunderbar. Haben Sie eine gute Beziehung zu Ihren Angehörigen, zu Ihren Geschwistern und Eltern und Kindern? Erfreuen Sie sich guter Gesundheit? Wenn Sie zu allem Ja sagen können, dann seien Sie dankbar. Aber bilden Sie sich nichts darauf ein. Schauen Sie nicht verächtlich auf andere herab, deren Ehe gescheitert ist. Das ist eine große Not. Die sind nicht zu mehr beneiden. Damit möchte ich nicht tauschen. Seien Sie dankbar, wenn Sie Frieden in Ihrer Familie haben. Schauen Sie nicht verächtlich auf die herab, deren Familienfrieden gestört ist. Schauen Sie nicht verächtlich auf die herab, deren Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Egal ob körperlich oder psychisch. Seien Sie dankbar. Übrigens, ich bin damals nach meiner Zeit der Klärung auf der Insel zu meiner Familie zurückgekehrt, wie Sie sich ja auch hier überzeugen können. In meine Situation, die ich vorher als unerträglich empfand. Und seitdem ist alles anders geworden. Ich sehe alles mit anderen Augen. Ich entscheide darüber, ob ich eifersüchtig oder misstrauisch oder neidisch oder nachtragend bin. Ich entscheide darüber, ob ich dem Groll in meinem Herzen Raum gebe oder ob ich rechthaberisch bin. Ich kann doch meinen inneren Frieden und meine Sicht auf die Dinge, auf das Leben und auf Gott nicht vom Verhalten anderer Menschen abhängig machen oder denen die Schuld in die Schuhe geben, wenn es in mir rumort. Meine Frau hat mich vor meinem Inselerlebnis auch schon geliebt. Aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Ich hatte ein Brett vor dem Kopf sozusagen. Gott hat meine Not gesehen, wie die Not der Hagar dort in der Wüste. Und er hat mir die Augen geöffnet für all das Gute, das er mir gegeben hat. Auch in Gestalt meiner Frau und in Gestalt meiner Kinder und in Gestalt meiner Eltern und in Gestalt meiner Berufung als Pfarrer. Er hat mir die Augen geöffnet, dass ich mich und meine Mitmenschen mit einer Haltung der Dankbarkeit und der Liebe sehen kann.
Hagar gab den Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht.
An der Wasserquelle in der Einsamkeit der Wüste erlebt Hagar eine Gottesbegegnung. Gott selbst hat mit mir geredet in meiner Not. Das ist ihre heilsame Erfahrung. Gott nimmt sich der verzweifelten Hagar an. Er beachtet sie. Es ist ihm nicht egal, wenn ein Mensch in Not gerät. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen unter den Trümmern einstürzender Häuser sterben. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen gequält, gefoltert, vergewaltigt oder getötet werden. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen auf der Flucht sterben oder dort, wo sie Hilfe suchen, abgewiesen werden. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen in eine Sackgasse geraten und verzweifeln. Der Gott, der uns sieht, sieht all das Schreckliche in dieser Welt. Und er sieht deine und meine Not. Und er möchte nicht, dass wir einander Gewalt antun, sondern im Frieden miteinander leben. Diese Jahreslosung ist eine Ermutigung für alle, die denken, Gott habe sie vergessen. Nach dieser Engelsbegegnung sagt Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Er führt sie heraus aus ihrer Sackgasse der Verzweiflung. Sie weiß, Gott ist bei mir, er hat Erbarmen mit mir. Sie vertraut auf die Verheißungen Gottes. Er sagt nicht, lass es gut gehen. Er sagt, geh zurück in diese Situation, die dir als unerträglich schien. Mach dich auf den Weg. Vielleicht war das ursprünglich gedacht als ein Bild, Hara läuft hinaus in die Wüste. Nein, hier sehen wir sie. Sie geht zurück, sie macht sich auf den Weg nach Hause zu Abraham und Sarah. Und sie leben als Dreier-Team, als vergrößerte Familie, offensichtlich friedlich zusammen. Es wird uns erzählt später, dass Ismael beschnitten wurde und Abraham beschnitten wurde. Es gab dann auch Probleme zwischen den Halbgeschwistern, aber das geht dann woanders hin. Hier, sie vertraut der Verheißung und Berufung Gottes. Bei all den Sorgen, ihr Lieben, die uns überkommen, soll uns die Gewissheit begleiten. Gott sieht uns und er kennt uns. Und er sieht uns mit einer Haltung der Barmherzigkeit und der Liebe. Und er ermutigt und tröstet. Gott, der uns sieht, geht mit uns. Er lässt uns nicht im Stich. Er lässt uns nicht allein. Vertrauen wir uns ihm an. Er kann und will unser Leben heil machen. Amen.